This is Radio
SV Waldheim Mannhof. Nee, beim SV Mannheim Waldhof. Waldhof Mannheim.
Hallo erstmal. Wir fangen mit unserem Überraschungsgast gerade jetzt mal an, weil Trainer und Kapitän kommen zwar gerade, aber bis die da sind, bis sie Platz genommen haben, stellen wir erstmal noch unseren Überraschungsgast vor und den interviewt jetzt der Martin.
Ja, hallo, einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite aus. Kann man das ein bisschen lauter machen vielleicht? Ja, also auch herzlich willkommen bei 15 Jahre Doppelpass Radio und bei der Gelegenheit begrüße ich natürlich alle Mitwirkenden, die ihr jetzt hier sitzen seht. Das sind eigentlich auch die Macher, die man natürlich bildlich nicht im Gesicht hat, wenn man Radio hört. So bekommt ihr mal mit, wie die Leute aussehen, die einmal im Monat euch, die von den Waldhof-Fans, das Fanradio präsentieren. So, ja genau, das ist ein Applaus wert, das ist immer eine tolle Sendung. So, mein Part am Anfang, jetzt war der Kenan und der Hanno einen Schritt zu langsam, deshalb muss ich jetzt mit unserem Überraschungsgast anfangen. Normal sagt man im Englischen Special Guest, aber wenn ein Mannheimer Special Guest sagt, dann hört sich das wie Kaugummi an. Deshalb macht es, glaube ich, Sinn, wenn wir hier von einem Überraschungsgast sprechen und ich möchte jetzt gerne den Dennis Franzin hier zu mir auf die Bühne bitten. Hallo, Fred Dennis. Genau. Der muss stehen, da. So, nochmal Applaus, jetzt ist er offiziell da. Hallo Dennis. So, also, Dennis Franzin ist da und Dennis Franzin hat uns heute auch einiges zu sagen, weil ich weiß, dass er sich noch sehr gut mit der Verfassung oder mit der Situation des Vereins beschäftigt. Zuerst aber mal eine ganz persönliche Frage. Wir haben ja alle auch deine momentane Karriere verfolgt und wir wissen, dass du es nicht gut erwischt hast in Sachen Verletzung. Kannst du uns mal einen kurzen Überblick geben, wie es dir gesundheitlich geht?
Ja, also die letzten Wochen waren hart für mich. Es ist noch rausgekommen, dass das Syndesmoseband vorne und hinten gerissen ist und ein kleiner Knorpelschaden. Und am 21. Oktober bekomme ich jetzt die Platte raus und dann mal gucken.
Ist also absehbar vor der Rückrunde mit einem Einsatz bei deinem neuen Verein nicht mehr zu rechnen?
Neuen Verein?
Dein neuem alten. Der neue heißt der SV Waldhof irgendwann wieder, hoffe ich. Hm?
Ja, eventuell. Nein, ich denke, dass ich so im Januar einsatzbereit bin.
Gut, dann drücken wir dir die Daumen, hoffen, dass du wieder so fit wirst, wie wir dich auch hier erlebt haben, denn du hattest ja gerade den Sprung in die Mannschaft geschafft. Ihr steht auch sehr gut da in der dritten Liga. Alles Gute erstmal von dieser Seite aus. Vielleicht auch dem Dennis nochmal einen Applaus, dass er das besser schafft. Danke. Ja, und eine Frage jetzt noch an dich, bevor ich an unsere Couch-Gäste weitergeben werde. Ich weiß von dir, dass du durch deine Verletzung natürlich regelmäßig auch die Spiele des SV Waldhof nicht nur zu Hause, sondern auch auswärts besucht hast. Ich habe dich da auch im Fanblog gesehen. Was ist denn deine Einschätzung zur momentanen Situation, zum Beispiel im Vergleich zur letzten Runde? Wie hast du den Waldhof wahrgenommen oder wie ist deine Meinung zu der jetzigen Mannschaft?
Ja, ich denke, wenn man eine Mannschaft über 1, 2, 3 Jahre zusammenhalten kann und dann noch punktuell verstärkt, da hat man riesen Chancen in der Regionalliga oben mitzuspielen. Und ich denke, das hat Waldhof gut gemacht, mit dem Trainer auch. Und ja, also diese Saison spielen sie bis jetzt eine gute Rolle, auch wenn heute verloren wurde. Aber man kann ja nicht alles gewinnen. Und es geht weiter und ich hoffe, dass es positiv weitergeht.
Gut, dann danke erstmal für die erste Einschätzung vom Dennis. Ist ein Applaus wert und dann machen wir weiter. Erstmal vielen Dank.
Gute Zeit. Ne?
So, ich gebe mal hoch an euch.
So, ja, hallo. Ist es eigentlich laut genug oder? Okay, ihr hört alle was. Ich versuche die Vorrede kurz zu halten. Irgendwie unsere Studiogäste, Open-Air-Studio heute, sind wir nicht gewohnt. Dass uns so viele Leute zuschauen, sind wir auch nicht gewohnt. Wir sind vielleicht ein bisschen nervös. Wir versuchen trotzdem, wie wir es sonst auch immer machen, irgendwas aus unseren Gästen rauszuquetschen. Wir haben 15-jähriges Radiojubiläum im Bermudafunk. Der Bermudafunk wird auch 15 Jahre alt. Das soll es eigentlich an Vorrede gewesen sein. Nee, Achtung, ihr könnt da vorne am Bierstand Bier trinken, Cola, Wasser, was auch immer. Das Ganze geht an die DKMS, also die kompletten Einnahmen werden gespendet an die Deutsche Knochenmarkspenderdatei. Trinkt also zahlreich. Und ja, während ich die Vorrede geleistet habe, hat der Dasch wie immer die erste Frage vorbereitet, oder?
Ja, habe ich eigentlich nicht. Bevor der Martin hier Bild ist. Eigentlich habe ich mir gedacht, wir stimmen jetzt mal Spitzenreitergesänge ein. Ist nicht so gekommen. Kenan, du siehst genauso gut gelaunt aus wie ich. Was sagst du denn zum Spielverlauf?
Ja. Ich denke, wir haben in der ersten Halbzeit, habe ich auch vorhin auf der PK gesagt, ein ganz ordentliches Spiel abgeliefert, haben versäumt, es 1-0 zu machen und eventuell auch nachzulegen. Da gingen halt viele Sachen, die wir uns vorgenommen haben, auch auf. Und dann gehen wir halt raus und dann passiert die eine Aktion, wo wir uns im gruppentaktischen Bereich nicht so gut verhalten und dann einen Elfmeter. Aber laut Marco Scholz war er den gar nicht berührt, also war es kein Elfmeter. Und dann verlieren wir kurzerhand natürlich die Ordnung. Und dann ärgerlich ist dann das 2-0, wo wieder aus einem ruhenden Ball ein Ball in die Kette kommt und wir auf den zweiten Ball nicht da sind und dann eben halt der Schuss auch reingeht. Das war quasi das zweite Schuss von Offenbach und dann sind sie 2-0 vorne und haben alles probiert, haben aufgemacht. Aber sollte nicht sein. Deswegen sind wir natürlich sehr enttäuscht. Und dann die Aktion vom Straub habe ich auch gehört, waren auch in Elfmeter. Und ich bin eigentlich einer, der relativ wenig über Schiris redet, aber ich muss sagen, heute hat der Schiri auch seinen Teil dazu beigetragen, dass es ein... Wobei, übrigens muss man auch sagen, vielleicht wissen es die meisten, das war der Schiri, der vor 2 Wochen Bayern München gegen Augsburg einen Elfmeter gegeben hat. Also, und ja, und dann habe ich ein Problem damit, wenn man einfach sagt, in der Bundesliga, der Schiri ist nicht gut, dann schicken wir mal in die Regionalliga zu einem Topspiel und dann kommt irgend so eine Bratwurst und wir und macht das Spiel kaputt. Damit habe ich persönlich Probleme, weil in der Regionalliga wird auch gespielt, da hängen auch viel Herzblut drin, da wird auch viel investiert, Zeit, genauso wie wahrscheinlich in der Bundesliga, da trainieren auch 6-7 Mal, genauso wie mir. Insofern habe ich damit natürlich schon meine Probleme und bin damit nicht einverstanden. Aber lag die Niederlage nur da dran? Das wäre zu einfach, wenn wir sagen, das lag nur jetzt am Schiri, das wäre viel zu einfach. Wir haben halt in dem Moment die entscheidenden Fehler gemacht und haben eben halt nicht mehr uns dann aus diesem Tief, moralischen Tief von 0-2 erholen können. Aber nichtsdestotrotz, ich habe der Mannschaft auch vor dem Spiel gesagt, sie hat bisher fantastische Arbeit geleistet, Wahnsinniges geleistet. Das muss man der Mannschaft anerkennen. Und das sage ich auch jetzt nach der 0-2-Niederlage. Die Jungs haben bisher fantastische Arbeit geleistet. Diese Niederlage wird uns nicht umwerfen. Wir werden jetzt nächste Woche wieder anfangen, eine Siegesserie zu starten und werden weiter konzentriert arbeiten. Und die Jungs, denke ich, werden nächste Woche nochmal die passende Antwort geben.
Das, ganz kurz, ich hätte vielleicht eine Frage an den Hanno dazu noch. Du hast ziemlich viel mit dem Schiri diskutiert, sage ich mal. Was geht in deinem Spieler da so vor in dem Moment? Gerade mit diesen Situationen, ein bisschen strittigen.
Ja, wir sind ja auch auf dem Platz sehr emotional. Der Schiedsrichter natürlich ein Stück weit auch, aber es war heute schon das auffallend, gerade in der zweiten Halbzeit, Mitte zweiter Halbzeit, dass der Schiedsrichter mehr damit beschäftigt war, zu versuchen, die Spieler zu erziehen und gelbe Karten wegen vermeintlichen Meckern zu geben, als klare Entscheidungen zu treffen. Ja, Jasula kriegt die gelbe Karte nach dem 8. Foul, glaube ich. Und ein Toni bei uns in der ersten Halbzeit spielt einen Ball 2 Meter zurück und bekommt sofort gelb. Also er hat ein bisschen die Verhältnismäßigkeit nicht gestimmt heute. Und er hat auch leider nicht zu seiner Linie zurückgefunden, was heute eher Offenbach in die Karten gespielt hat, die in erster Linie auf Standardsituationen aus waren und die sehr kleinliche Auslegung des Schiedsrichters haben eher nutzen können. Und mir ist Mitte zweiter Halbzeit ist mir dann ein bisschen zu bunt geworden, wo ich ihn auch daran erinnern muss, dass wir gerne diskutieren können, gerne miteinander sprechen können, aber dass er auch ein Tick jünger ist als ich und ich mich nicht von ihm von oben herab behandeln lassen muss. Das muss immer ein vernünftiges Miteinander sein. Man muss die Emotionalität damit einbeziehen von beiden Seiten. aber ich muss mich von ihm nicht maßregeln lassen und da bevormunden lassen. Und das war heute ja, sehr auffällig bei dem Schiedsrichter.
Ja, jetzt haben wir die letzten drei Spiele gegen Spitzenmannschaften gespielt. Wir haben insgesamt 4 Punkte rausgenommen. Habt ihr euch das so vorgestellt oder hättet ihr das vor der Saison unterschrieben? Und ist es jetzt, nachdem wir eigentlich doch sehr gut gestartet sind, eher enttäuschend? Oder sagt ihr, alles läuft nach Plan, wir sind gut im Soll?
Ich zuerst?
Ja, wer auch immer.
Also meiner Meinung nach sind wir nicht im Soll. Wir sind weit, weit drüber. Ja, ich glaube, dass man nicht davon ausgehen konnte, dass wir als Mannschaft so zusammenfinden. Wir haben auch viele neue Spieler dazu gewonnen, die von Anfang an auch sich perfekt integriert haben. Wir sehen, glaube ich, im Moment auch, dass wir in der Breite nicht so aufgestellt sind wie Top-Mannschaften. Wir haben heute gegen eine Mannschaft gespielt, die einen 4,5 Millionen Etat hat. Ja, wir suchen jeden Euro zusammen. Wir sind im Moment super dankbar, dass so viele Fans ins Stadion kommen und uns verbal unterstützen, uns damit aber auch finanziell unterstützen als Verein. Wir haben nicht die Möglichkeiten, in der Breite des Kaders nachzulegen, wie andere Mannschaften das können. Und das merkt man dann natürlich auch. Und von daher bin ich hochzufrieden, dass wir diesen Mannschaften auch die Stirn bieten. Wir haben am Montag kein gutes Spiel gemacht, aber wir haben in Kassel einen Punkt mitgenommen. Und wir waren heute über weite Strecken, gerade in der ersten Halbzeit, die bessere Mannschaft gegen einen Verein, gegen eine Mannschaft, die ganz andere wirtschaftliche Möglichkeiten hat. Und am Ende stehen wir jetzt nach 10 Spieltagen, fast einem Drittel der Saison, auf Platz 3, punktgleich mit einem Relegationsplatz in einem Führungsquartett oder Quintett, was so keiner erwartet hat. Von daher sind wir meiner Meinung nach im Moment über dem Soll. Aber, das ist das Entscheidende, wir haben ein bisschen Blut geleckt. Und jetzt kommen die Mannschaften, die wir, den Anspruch haben wir uns mittlerweile erarbeitet, auch wieder bespielen und schlagen können. Und deswegen wollen wir jetzt gegen die vermeintlich einfacheren Gegner aber auch wieder anfangen zu punkten.
Ich glaube, Hanno, ich habe mal im Vorfeld von dir ein Interview gehört, wo du gesagt hast, dass die Mannschaft das letztes Jahr eigentlich ganz gut gemacht hat gegen die oberen Mannschaften, aber gegen die vermeintlich kleinen dann unnötig Punkte gelassen haben. Du hast es so als deine Aufgabe gesehen, dass du da auch jetzt dann dafür sorgst, dass die Punkte dann auch da unten gesammelt werden. Das ist eigentlich letztes Jahr was unsere Schwäche. Wir haben viel verloren. Ich vermute mal, dass es dieses Jahr so sein wird, dass man sich da unten keine Ausrutscher erlauben darf, wenn man oben mitspielen will. Ist das auch die Einschätzung, die du so teilst?
Ja, ich glaube, dass sich die Saison, dadurch, dass es zeichnet sich ja ab, dass 4, 5 Mannschaften um die ersten 2 Plätze spielen werden. Da sind wir im Moment mit dabei. Und ich glaube, dass gerade in den Spitzenspielen, so, das können wir jetzt die letzten 3 Spiele nehmen, man gewinnt mal ein Spiel, man wird sich mal unentschieden gegen so eine Mannschaft trennen, man wird auch mal ein Spiel verlieren. Das geht den anderen Mannschaften aber genauso. Bis jetzt hat nur Elversberg mit ein bisschen Glück eine blühend weiße Weste. Und ich glaube, dass die Mannschaften vorne sich auch gegenseitig die Punkte nehmen. Deswegen wird es ganz entscheidend sein, wie spielt man dann gegen die anderen Mannschaften unten drunter? Wie verkauft man sich gegen schwierige Gegner wie Waldorf, wie Hoffenheim 2, wie Lautern 2 und jetzt auch Freiburg 2 und die Aufsteiger? Da darf man keine Punkte lassen, da darf man sich möglichst keine Blöße geben. Und dann sind die Spiele oben alle spitze auf Knopf. Da entscheiden Kleinigkeiten, so wie heute. Und wenn man sich da keine Blöße gibt, dann kann man bis zum Schluss ganz oben mitspielen.
Ich glaube, danke, dass sportlich gesehen die Saison tatsächlich irgendwie bislang prima gelaufen ist, über allen Erwartungen. Jetzt würde ich den Klaus Geschwil gerne mal mit ins Boot holen. Wie ist denn die Saison bislang finanziell verlaufen?
Für uns natürlich super erfreulich. Ja. Wir haben im Schnitt kalkuliert von 2500 Zahlen Zuschauern und liegen jetzt momentan bei über 7000. Das wird sich wieder etwas relativieren, wenn die sogenannten uninteressanteren Gegner kommen, Spielberg, Steinbach und was dann alles jetzt noch ansteht. Ich denke, das pendelt sich dann, hoffe ich, zwischen 4.000 und 5.000 ein. Da sind wir immer noch super gut dabei.
Bedeutet es dann tatsächlich, dass wir auch Mehreinnahmen haben zum Kalkulierten? Und was passiert mit diesen Mehreinnahmen, falls denn welche da sind?
Möchte ich kurz einhaken, die Mehreinnahmen braucht er, deshalb muss er auch die Prämien zahlen, weil wir unerwartet viele Punkte holen.
Also zum Thema Prämien, wenn es da nicht reicht, nehme ich zur Not noch einen Kredit auf. Ja, weil
ihr habt es gehört, gell?
Wenn es uns in die dritte Liga führt, sollte man da nicht zu kleinlich sein. Aber um auf die Frage zurückzukommen, natürlich haben wir noch kurzfristige Verbindlichkeiten, die uns drücken. Und da bekommen wir jetzt etwas mehr Luft, indem wir dann die Mehreinnahmen hier zum Abbau der Verbindlichkeiten benutzen. Ja.
Okay, jetzt muss ich gucken, wo machen wir weiter? Wollen wir den Klaus Geschwitz gleich mal nerven mit der Ausgliederung?
Ja, ich glaube, wir sollten den Kenan, der guckt so gelangweilt.
Der Kenan ist schlecht gelaunt wie ich.
Ja, der guckt immer gelangweilt.
Kenan, es kommen auch wieder gute Zeiten nächste Woche. Schau ein bisschen netter. Frage an dich, du hast jetzt ja die Doppelbelastung, du hast ja gleichzeitig noch den DFB-Lehrgang. Sportlich gesehen sieht man nichts davon, dass du nicht da bist. Läuft also alles gut? Hast alles im Griff?
Ja, das Trainerteam. Ich bin ja eigentlich der, wo immer mehr im Vordergrund steht, aber hinter mir ist ja auch noch ein Team, die man nicht vergessen sollte. Ich fang vom Trainerteam an, geht rüber zum AE-Team und dann auch natürlich auch die Spieler, die auch natürlich wahnsinnig mitziehen, die erleichtern mir natürlich da die Arbeit und so, dass ich halt mit der Doppelbelastung auch eigentlich relativ gut zurechtkomme.
Lohnt sich das Ganze denn auch für dich, also jetzt rein vom Interesse, vom Erkenntnisgewinn und von dem, was man lernt, oder ist es so eine Pflichtveranstaltung, die man halt mitnimmt?
Ja, keineswegs. Ich denke, wenn man so einen Lehrgang aufnimmt, dann muss man offen sein für neue Sachen. Und ich bin von dem Lehrgang bisher begeistert. Man kriegt immer wieder neue Sachen mit, die man auch in die tägliche Arbeit mit einfließen lassen kann. Sachen, die man schon vorher weiß oder die nicht so interessant sind, lassen wir natürlich liegen. Aber ansonsten denke ich, dass der Lehrgang mir schon gut tut, weil es ist nicht nur Fußballlehre, es ist Psychologie dabei, es ist Physiologie dabei, Sportmedizin dabei, es ist Schiri-Regelkunde dabei. Deswegen kann ich auch ein bisschen mitreden mittlerweile. Und es ist ja auch nicht so einfach. Da gibt es ja auch viele Regeln, über die wir nicht so im Bilde sind. Und Ernährungslehre auch. Also das sind halt viele, viele Fächer, auf die man sich da konzentrieren muss und dann auch neue Input mitbekommt.
Dann will ich mal eine Frage hier aufgreifen, die Herr Tromm gestellt hat. Er meint, dass es ja diese Saison gut gelungen ist, die Neuzugänge zu integrieren, dass es auch ausschließlich Verstärkungen sind. Und ich würde gern von dir wissen, warum das denn dieses Jahr anders ist wie in den Vorjahren, wenn du es überhaupt so siehst. Siehst du es so?
Man muss aber das mal, im ersten Jahr, wo ich hergekommen bin, war die Mannschaft mehr oder weniger schon zusammengestellt. Ich habe halt eine Mannschaft übernommen, die mehr oder weniger von anderen Leuten damals zusammengestellt worden ist. Und dann haben wir aus finanziellen Gründen einen großen Umbruch einleiten müssen, was das letzte Jahr betrifft. Und da haben wir ca. 30 Spieler für relativ wenig Geld geholt, die das schwierige Jahr, sprich letztes Jahr, für den Verein mitbestehen. Das haben sie auch gut gemacht. Und dieses Jahr hatten wir endlich die Gelegenheit, auf ein gewisses Gerüst uns konzeptionell und gezielt zu verstärken. Und das ist uns gut gelungen. Aber Integration gehören immer beide Seiten dazu. Ja, einmal die aufnehmende Seite und dann eben die Spieler, die dazu neu kommen. Und ich denke, das hat dann in beiden Punkten eigentlich ganz gut gepasst. Die Mannschaft, die da war, haben die Neuen gut aufgenommen. Und die Spieler, die dazu neu gekommen sind, haben sich auch prima integriert. Aber und die Qualität natürlich auch der Spieler. Die Jungs haben gesehen, die bringen uns weiter, die helfen uns, erhöhen unsere Qualität, auch im Training. Insofern war das bis jetzt ein rundum gelungener Kaderzusammenstellung.
Das könnte aber auch ein bisschen am Budget liegen, das erhöht wurde, oder? Dass man mehr Qualität einkaufen konnte?
Das wird ja auch, ich meine, wenn man so nochmal so ein bisschen Revue passiert, also wir haben ja quasi zwei Gestandene geholt mit Michael Fink und Hanno Balic. Und dann haben wir quasi Spieler geholt, wie Markus Scholz zum Beispiel, der war bei Dynamo Dresden Nummer 3. Ja? Oder Yannick Sommer hatte letzte halbe Jahr Zweibrücken, halbe Jahr Pirmasens, war mehr im unteren Region und der Regionalliga unterwegs. Ali Ibrahimay zum Beispiel ist abgestiegen mit Sportfreunde Siegen. Burgio hatte auch in Neckar nie so seine goldene Zeit, den ich aber damals von meiner anderen Zeit noch kannte. Also insofern, das sind ja eben halt auch Spieler gewesen, die man nicht so sagen kann, als Top-Verpflichtungen. Ja? Ich denke, wir haben zwei Top-Verpflichtungen gemacht. Das ist eben mit Balic und mit Fink gewesen. Aber die anderen Spieler, die haben sich auch jetzt mittlerweile auch zu Top-Verpflichtungen auch entwickelt.
Okay, schließlich gerade noch eine Frage von Tom an. Der sagt, aktuell hat sich wohl sowas wie eine Stammelf etabliert. Wie hältst du denn die restlichen Spieler bei Laune?
Ja, wir führen, ich meine, die Spieler sind ja auch nicht blöd, die kriegen ja auch alles mit. Sie sehen ja auch, ne? Und wenn ich halt wenig Grund habe, was zu wechseln, weil die Spieler, die da spielen, das auch richtig gut machen und das passt. Und dann die nächste Sache, wenn sich auch kein Spieler aufdrängt, kann ich auch nichts dazu. Ich kann als Trainer nur reagieren. Ja, aber wir brauchen alle Spieler. Und wie der Hanno es gerade eben gesagt hat, denke ich auch, dass wir haben auch gesehen, dass wir in der Breite jetzt nicht so gut aufgestellt sind, sodass wir eben halt mit den ganzen genannten Teams selbst Eintracht Trier und so, dass wir mit denen eigentlich in der Breite nicht so mithalten können. Das müssen wir auch realistisch gut einschätzen.
Da kommt eine Frage vom Waldhofland, wenn wir gerade bei Spieler sind. Warum bekommt unser größtes Talent aus der eigenen Jugend, Maurice Naag, so wenig Spielzeit? Beziehungsweise manchmal nur in der zweiten Mannschaft?
Ja, weil die Entwicklung bei Maurice hat letztes Jahr eine gute Entwicklung aufgenommen und dieses Jahr ist so ein bisschen stocken geraten und da erwarte ich einfach mehr Trainingsfleiß, mehr Einsatz und eben, dass er mir zeigt, er will unbedingt in die Mannschaft reinkommen. Wir Trainer, wir sind nicht blöd, wir werden immer die besten 11 aufstellen, wovon wir überzeugt sind. Und der Moritz ist aber noch ein junger Spieler, auch bei ihm muss man noch Geduld haben, er ist immerhin sein erstes Seniorenjahr, letztes Jahr war er noch A-Jugendlicher. Insofern wird er mit Sicherheit dann wieder, wenn er aus diesem Loch da rauskommt, was ja auch normal ist für so einen jungen Spieler, wird er mit Sicherheit auch wieder für Waldhof wichtige Spiele bestreiten, davon bin ich auch überzeugt.
Wie sieht es denn mit dem Giuseppe aus? Ist der wieder fit? Oder?
Ja, der hatte gestern eine intensive Einheit gehabt auf dem Platz. Aber wir wollten jetzt für heute kein Risiko eingehen, weil er sich selber dann sicher gefühlt hat. Ich hoffe, dass er jetzt nächste Woche in Freiburg wieder damit dabei sein kann. Den vermissen wir natürlich auch sehr schmerzlich.
Ich würde Hanno gerne fragen. Irgendwie. Also ich finde, es ist ganz grandios, irgendwie, dass du zurückgefunden hast zu deinen Wurzeln. Ich denke, das sehen die meisten hier genauso. Ich wollte dich mal fragen, wie kriegst du das mit deinem anderen Engagement in Einklang? Nämlich, du bist ja Co-Moderator, nenne ich mal, beim ZDF. Und wie kam es denn überhaupt zu dieser Option, dass du da irgendwie als Co-Kommentator arbeitest?
Es kam dazu, dass ein Bekannter von mir mich empfohlen hat beim ZDF, der davon wusste, dass da verschiedene Stellen gesucht wurden. Und dann, wie bei vielen anderen Jobs, Bewerbungsgespräch, Kennenlerngespräch. Man musste mal zeigen, wie man selbst so eine Analyse macht, wie man sich vor der Kamera gibt. Und dann irgendwann haben die entscheidenden Personen den Daumen nach oben gestreckt und dann habe ich den Job bekommen. Also es war relativ unspektakulär, der Anfang war eine persönliche Empfehlung, aber dann hat sich das so ergeben und als dann für mich klar war, okay, ich höre mit dem Fußball auf dem hohen Niveau auf und gehe in die Schiene ein bisschen fürs ZDF zu arbeiten, war dann klar, ich suche eine Möglichkeit, weiter Fußball zu spielen und zwar nicht irgendwo, irgendwie auf Hobbykicker-Niveau, was auch Spaß macht und was ich irgendwann auch später anstoßen werde. Aber es war dann perfekt, im Zusammenspiel mit Kenan da die alten Verbindungen aufzusteigen und hier eine Situation vorzufinden, wo gerade was angestoßen wird, wo sich was entwickelt, wo man was teilhaben kann und wo man vor allen Dingen eine Emotion dazu hat. Ja, weil das ja mein Heimstadion ist hier und man kehrt dahin zurück, wo man die Leute kennt, wo man das Umfeld kennt, wo man die Art und Weise kennt. Das ist eine sehr, sehr angenehme Geschichte gewesen und macht für mich die Sache sehr rund. Bis jetzt konnten wir es ganz gut schieben, dass es keine Überschneidung gegeben hat. Es hätte schon eine Überschneidung gegeben, dann von hier aus vielen Dank an Holger Stanislawski, der hat mit mir einen Termin getauscht, dass ich spielen kann und wir eine andere Möglichkeit gefunden haben. Also da gibt es auch dann ein sehr großes Entgegenkommen vom ZDF, die das auch gerne sehen, dass ich hier noch spiele und da gab es bisher keine größeren Überschneidungen. Und wenn ich mal im Training fehle, dann bekomme ich vom Trainer Hausaufgaben mit auf die Reise, dann mache ich da meine Läufe und dann bleibe ich in Schuss.
Du hast jetzt einige Spiele in der Regionalliga gemacht. Hast du das von der Intensität und vom Niveau her so erwartet oder ist es doch anstrengender, härter wie gedacht oder passt das so ganz gut?
Ja, also ich bin ja nicht ganz unbefleckt. Ich habe beim 1. FC Nürnberg ein paar Regionalliga-Spiele machen müssen. Es war allerdings Regionalliga Bayern, muss ich auch sagen, die hat nicht das Niveau der Regionalliga Südwest, bei weitem nicht. Und die Spiele hier sind intensiv, gerade gegen die Mannschaften, die mit uns oben dabei sind. Da darf man keinen Zentimeter nachlassen. Aber darauf habe ich mich eingestellt, auch auf die Umstellung wieder. Letztes Jahr habe ich Innenverteidiger gespielt, jetzt spiele ich wieder ein bisschen weiter vorne im Mittelfeld. Ist auch ein bisschen mehr mit Laufen verbunden, aber solange die Knochen noch halten und es Spaß macht, kann ich das gut mitmachen noch.
Ist es denn jetzt die Position, die du am liebsten spielst oder hat er sich da drauf gesteckt und da bleibst?
Nein, das ist meine ursprüngliche Position gewesen. Ich bin als defensiver Mittelfeldspieler ja hier groß geworden am Waldhof, habe hier die ersten Schritte gemacht, habe dann im Laufe meiner Karriere auch so ein bisschen die, die Flexibilität kennengelernt, mehrere Positionen gespielt, aber ich fühle mich da schon sehr wohl und ich glaube, dass es auch eine Position ist, wo ich der Mannschaft ganz gut helfen kann und das ist das Entscheidende.
Da muss ich gerade mal den Kenan fragen, wie zufrieden bist du denn mit unserem Kapitän, sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz?
Ja, was soll er da jetzt sagen? Ne?
Naja. Hanno Balic ist nicht nur auf dem Platz, auch außerhalb des Platzes eine wichtige Verstärkung für uns als Mannschaft, für uns auch vom Trainerteam. Wir holen selbstverständlich auch seine Meinung da rein und ist auch sehr nah am Trainerteam, sodass man eigentlich auch schon sagen kann, er ist auch der zweite spielende Co-Trainer, wo auch seine Meinung gefragt wird. Ich wäre auch ganz schön blöd, wenn ich so eine Erfahrung nicht mit in meine Überlegungen einfließen lassen würde. Aber auch vom Typus, vom Charakter her, profitieren die Jungs auch von ihm. Und er ist in allen Belangen, sowohl sportlich auch als menschlich, für die Mannschaft und denke für den Verein eine große Bereicherung.
Ja, Applaus. Hat er Hanno denn schon...
Er hat im Vorfeld gut bezahlt.
Okay. Hat er denn schon Andeutungen gemacht, ob er vielleicht über die Saison hinaus bei uns bleiben will? Oder habt ihr da noch nicht drüber gesprochen?
Ja, der hat keine andere Wahl. Wer nimmt den noch außer wir?
Ja, Hanno, du hörst ja, du bist wertgeschätzt, aber jetzt erzähl uns doch bitte mal, wie hat er es denn überhaupt geschafft, dich zu überreden, weil der finanzielle Aspekt wird es ja wohl nicht gewesen sein. Oh, der Klaus Geschwil stöhnt hier nebendran.
Ja, aber nicht wegen mir, sicher nicht wegen mir. Nein, das Finanzielle spielt bei einem Fußballer immer eine Rolle, ja, es wäre falsch, wenn man es nicht sagt. Aber ich habe das große Glück gehabt, dass ich sehr lange auf sehr hohem Niveau spielen durfte und auch verdienen durfte. Und dass ich jetzt in der wirklich sehr, sehr angenehmen Situation bin, zu sagen, ich kann mich entscheiden, da Fußball zu spielen, wo ich Spaß dran habe, wo ich eine Aufgabe sehe, wo ich mich mit identifiziere und muss nicht noch irgendwie 1-2 Jahre nach Dubai gehen oder nach Australien oder keine Ahnung, irgendwo nochmal Geld scheffeln. Ich bin hier in der Heimat, ich lebe in meiner Heimat, wo ich groß geworden bin, bin da mit meiner Familie, wir haben für unsere beiden Jungs Oma und Opa um die Ecke, das ist manchmal viel, viel mehr wert als den ein oder anderen Euro, den man irgendwo verdient, deswegen fühle ich mich hier auch sehr wohl und ich glaube, das spürt auch die Mannschaft und das sieht man auch auf dem Platz und das war das Entscheidende und das war auch ein entscheidender Punkt in den Gesprächen mit Kenan. Natürlich haben wir auch über Geld gesprochen, aber ich glaube, Kenan hat auch relativ schnell gemerkt, dass wir uns einig werden, irgendwie, ja, ich habe auch signalisiert, wenn ich das Gefühl habe, dass ihr euch bemüht und dann finden wir einen Weg, da zueinander zu finden und ich glaube, dass wir dann ein vernünftiges Agreement getroffen haben und dann gucken wir einfach von Jahr zu Jahr, ob die Knochen noch halten, ob es noch Spaß macht, ob sich alles so entwickelt, wie der Verein sich das vorstellt und wie ich mir das vorstelle. Da sind wir einfach in einem sehr lockeren, sehr engen Austausch und da müssen wir gar nicht groß Politik machen darum.
Jetzt ist es aber doch so, ja, Applaus. Jetzt ist es doch aber auch so, dass mit deiner Person die Erwartungshaltung ganz schön gestiegen ist. Du hast auch so einen Hype mit ausgelöst. Man will Hanno Balic spielen sehen, man sieht, dass es gut läuft. Hast du dir das so vorgestellt und ist das vielleicht ein bisschen anders gelaufen, wie du das gedacht hast? Ist der Druck irgendwann mal? Nee, Druck hast keinen mehr, oder?
Ja, jeder hat Druck, um Gottes Willen. Also ich spiele Fußball, um zu gewinnen. Ich will mit den Jungs erfolgreich sein und dann spüre ich logischerweise auch Druck. Also man lernt nur im Laufe der Jahre mit Druck umzugehen. Ich habe lange auf einem anderen Niveau spielen dürfen und je höher man spielt, desto größer wird dann letzten Endes auch der Druck. Aber hier ist eine andere Form von Druck. Ich will nicht sagen, dass ich hier fast jeden kenne, aber das ist natürlich eine andere Beziehung, wenn man aus der Region kommt, wenn man aus dem Verein kommt. Ich habe am Anfang gesagt, dass es für mich auch eine Möglichkeit ist, ein Stück weit ein bisschen was zurückzugeben. Ja, ich habe damals hier die Möglichkeit bekommen, als A-Jugendspieler in der zweiten Liga mir einen Namen zu machen. Habe dann hier den ersten Schritt machen können in eine Karriere, auf die ich sehr stolz bin. Aber jetzt ist auch die Möglichkeit da, ein bisschen was zurückzugeben und da spielt Druck eine untergeordnete Rolle. Druck spürt man immer als Sportler, weil man gewinnen will, weil man den Anspruch an sich selbst hat. Aber das ist eher der Anspruch, den ich an mich richte und nicht der von außen kommt. Damit kann ich umgehen, das habe ich im Laufe der Zeit einfach gelernt auch.
Okay, Applaus, nein. Druck ist mein Stichwort. Jetzt fange ich aber eher mit einer positiven Frage an, um den Klaus Geschwill noch mal wieder ein bisschen ins Boot zu holen.
Den nehmen wir nachher noch in den Mangel.
Ja, die Stimmung um den SV Waldhof ist derzeit fantastisch, wenn auch jetzt vielleicht nicht gerade heute nach dem verlorenen Spiel. Aber ansonsten herrscht doch eine gewisse Euphorie. Da fragt der Geigerzähler, wie denn die Stimmung so im Präsidium ist. Ist die ähnlich gut? Und ich möchte dann gleich noch die Frage anschließen. Wir hatten vor gut zwei Monaten so eine Mitgliederversammlung. Da wurde eine Ausgliederung beschlossen. Kannst du uns ein bisschen ins Boot holen, was da der aktuelle Stand ist?
Also wir wurden genau wie das Umfeld positivst überrascht durch den sensationellen Saisonstart. Und die Stimmung bei uns war grundsätzlich gut im Präsidium. Wir haben die Geschichte auf den Weg gebracht mit der außerordentlichen Mitgliederversammlung, die aus unserer Sicht super verlaufen ist. Der Beschluss wurde gefasst, dass wir die Ausgliederung angehen können. Und im Umfeld hat man die Euphorie wahrgenommen. Die Veränderungen auf der Geschäftsstelle nehmen uns in Anspruch. Aber alles entwickelt sich im Prinzip wirklich nach vorne. Und man merkt, es geht wirklich Schritt für Schritt nach vorne und wir stagnieren nicht. Und das ist einfach super und das nehmen wir mit. Und um auf den zweiten Teil der Frage zu kommen, was ist in Richtung Ausgliederung weitergegangen? Wir hatten mehrere interne Sitzungen und sind jetzt gerade dabei, die Gesellschaftsordnung auszuarbeiten und die Punkte auszuarbeiten, beziehungsweise mit Unterstützung eines Rechtsanwalts auszuarbeiten, die Satzung betreffen. Die Satzung muss in verschiedenen Punkten angepasst werden, um mit der Gesellschaftsordnung in Einklang zu kommen. Aber das ist notwendig, um DFL und DFB-Vorgaben gerecht zu werden.
Kenan, hat der Klaus dir schon gesagt, wie viel mehr Etat du nächstes Jahr kriegst?
Das sagt er nichts, da kann er auch noch nichts sagen.
Okay, aber das ist mein Stichwort. Der Spieleretat wurde ja quasi verdoppelt im Gegensatz zur letzten Saison. Trotzdem formuliert ihr eure Ziele sehr vorsichtig. Das Wort Aufstieg nimmt hier keiner in den Mund. Da kommt die Frage, was denn noch passieren muss, damit wir dann in einer der kommenden Saisons das Wort Aufstieg auch in den Mund nehmen können?
Was noch passieren muss? Nochmal die Frage.
Naja, momentan haben wir quasi den Etat verdoppelt und ihr formuliert trotzdem immer vorsichtig, ihr wollt oben mitspielen und sowas. Was muss denn passieren, damit ihr mal sagt, irgendwie, hallo, jetzt greifen wir oben an?
Nochmal verdoppeln.
Okay. Klaus, das ist...
Ja, das ist direkt an dich, Klaus.
Der Kenan hat es vollkommen missverstanden. Wir stehen am 32. Spieltag auf dem zweiten Platz und haben 4 Punkte Vorsprung und dann macht er das Ding mit der Mannschaft und wir steigen auf und dann braucht man da nichts mehr verdoppeln. Dann gucken wir nach der dritten Liga.
Ja, das finde ich jetzt gar nicht toll, dass der Klaus diese Prognose gewagt hat, weil wenn ihr den Klaus näher kennt und die Prognosen von ihm kennt, dann wisst ihr genau, dass es so noch nie gelaufen ist. Das hört sich gar nicht gut an. Aber wir sind alle guter Dinge. Kenan, du hast vorhin gesagt, dass sich die Spieler hier weiterentwickelt haben. Das weckt auch Begehrlichkeiten von anderen Vereinen, für den anderen oder anderen Spieler. Ich glaube, Arnold stellt die Frage, wie man denn damit umgeht, dass jetzt eben auch andere Trainer hier auf der Bank sitzen oder auf dem
Tribüne.
Auf der Bühne sitzen und sich die Spieler angucken. Würde man denn bei einem entsprechenden Gehalt, bei der Ablöse den einen oder anderen gehen lassen oder die, wo wir haben, die behalten wir und fertig.
Ich denke, dass die Vereinsinteressen über alle Interessen der Spieler stehen sollte. Das ist einfach auch ein Punkt, zu dem man sich Gedanken machen muss. Aber es freut mich natürlich als Trainer, wenn sich die Spieler weiterentwickeln und eben halt auch in Fokus der Bundesliga-Clubs oder der unteren Clubs auch kommen. Ich persönlich habe damit überhaupt kein Problem, weil meine Aufgabe ist es als Trainer, die Spieler weiter voranzubringen, die weiter zu entwickeln. Und damit das solche Sachen müssen wir sowieso ausblenden. A, ich als Trainer, B, die Spieler selbst. Die müssen sich auf ihre tägliche Arbeit konzentrieren. Wenn sie sich einfach zu viel Gedanken machen, was kann passieren und zu viele Wenn-Dann-Strategien in ihrem Kopf haben, dann geht die Entwicklung auch sofort in die andere Richtung. Und insofern sind sie auch gut beraten, wenn sie Tag für Tag nochmal an ihre Leistungsgrenze gehen und sich weiterentwickeln wollen. Genauso wie wir es als Mannschaft auch machen.
Dann schließe ich die Frage an den Klaus gleich an, in die gleiche Kerbe. Gibt es denn Schmerzgrenzen bei einzelnen Spielern? Würde man die für entsprechende Summen gehen lassen? Das entscheidet ja nicht der Trainer vermutlich, sondern immer noch das Präsidium, zumindest solange wir e.V. sind noch.
Es entscheidet letztendlich die sportliche Leitung gemeinsam, also Klaus Hafner, Trainer. Und der Trainer hat es im Prinzip schon gesagt, die Vereinsinteressen stehen immer im Vordergrund. Nach wie vor sind wir auf Sanierungskurs und man muss jetzt sehen, was sich die nächsten Wochen und Monate noch tut. Wenn wir auf der Sponsorenseite noch weitere Fortschritte machen, dann ergeben sich eventuell auch andere Möglichkeiten. Aber das ist alles noch Spekulation.
Okay, ich möchte eine Frage an den Hanno stellen. Und zwar fragt Tom, er sagt zumindest, du hältst einen Bundesliga-Rekord. Weißt du denn, welcher das ist?
Nur einen?
Na, zumindest den er meint, zumindest nach seinen Recherchen hast du bislang die meisten Trainer in der ersten Bundesliga gehabt, nämlich 16 an der Zahl. Und er möchte da wissen, welcher von den 16 hat dich denn am meisten geprägt? Vielleicht nennst du mal drei und begründest es kurz. Und vielleicht ordnest du dann den Kindern auch noch da in die Liste ein.
Ja, ist schwierig zu sagen. Also grundsätzlich, die Zahl kommt natürlich deswegen zustande, weil es mir bis jetzt auf die Ausnahme Leverkusen nicht vergönnt war, in der Mannschaft zu spielen, die tendenziell oben mitspielt. Ich habe viel auch bei Vereinen gespielt, die gegen den Abstieg gespielt haben. Da ist die Fluktuation der Trainer dann dementsprechend auch ein bisschen größer. Das muss man da auch ein bisschen mit einbeziehen. Dazu kommt halt auch, dass ich den einen oder anderen Verein hinter mir gelassen habe, viele Stationen hat und dann so setzt sich die Zahl zusammen. Ist aber auch irgendwo sehr spannend, weil man sehr viele Einflüsse dadurch bekommen hat. Natürlich, der Erste, der mich dann hier richtig geprägt hat, war logischerweise Uwe Rapolda gewesen, der dann auch, nachdem ich in der A-Jugend unter Roland Dickieser und Michael Piwowarski hier gespielt habe, dann mich als A-Jugendlichen hier mit hochgezogen hat und mir die ersten Zweitliga-Minuten gegeben hat und mit Sicherheit auch so den ersten Anstoß, was das Taktische betrifft, gegeben hat. Und dann hatte ich zwei Trainer, mit denen ich zweimal zusammengearbeitet habe. Das eine war Ewald Lien beim 1. FC Köln und später bei Hannover 96. Und der zweite war Dieter Hecking, den ich auch in Hannover hatte und dann später nochmal beim 1. FC Nürnberg. Das waren zwei Trainer, mit denen, ich glaube, die Tatsache, dass man dann zweimal zusammenarbeitet und sie mich ein zweites Mal geholt haben, drückt auch aus, dass man sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet hat. Für mich zwei sehr angenehme Trainer, von denen man sehr viel lernen konnte. Und das Spannende ist einfach, dass jeder Trainer eine andere Facette hat. Es ist jetzt auch spannend zu sehen, Kenan als noch relativ junger Trainer, wie er auch wirklich eine andere Trainergeneration verkörpert, als vielleicht Jupp Heynckes, unter dem ich ein Jahr spielen durfte, der mittlerweile aufgehört hat. Und das ist für mich als Spieler sehr, sehr spannend. Und da ich ja auch so ein bisschen da die Augen und Ohren offen halte, um mich da auch weiterzuentwickeln, macht das sehr, sehr viel Spaß, auch Kenans Arbeit zu sehen.
Okay, da schließe ich gleich mal eine Frage um Geigerzähler an. Was ist dran an dem Gerücht, dass du in der Nationalelf unter Rudi Völler nicht Rechtsverteidiger spielen wolltest? Und ist das der Grund, dass du nie wieder eine Chance bekamst, in der Nationalmannschaft zu spielen?
Dass ich in der Nationalmannschaft unter Rudi Völler nicht Rechtsverteidiger spielen
wollte? Ja, steht hier, das behauptet der Geigerzähler.
Ist gar nichts dran.
Weißt du nichts davon?
Also okay. Ich war viermal nominiert für die Nationalmannschaft, bin einmal eingewechselt worden in Spanien und die vier Male war ich jedes Mal als Mittelfeldspieler nominiert. Also es stand nie zur Disposition, dass ich irgendwann mal irgendwo Rechtsverteidiger spielen sollte. Ich habe in der Zeit dann eigentlich erst danach in Leverkusen ab und an mal rechts hingespielt, mal links hingespielt, aber auch mal wieder vorne gespielt. Also bin dann sehr flexibel geworden. Das hat aber mit der Nationalmannschaft überhaupt nichts zu tun gehabt, weil ich zu dem Zeitpunkt immer nachnominiert wurde als Kapitän der U21 und da war ich festgesetzt im Mittelfeld, also war es da nichts dran.
Also man sieht schon, Geigerzähler hat voll die Ahnung. Aber was ich mal gerne von dir wissen würde, hast du denn selber auch so Ambitionen, vielleicht sich in Richtung Trainer zu entwickeln oder ist das gar nicht die Richtung, wo du hinterher arbeiten möchtest?
Na, ich bin gerade dabei, so ein bisschen mir einfach Optionen zu schaffen und überall reinzugucken. Also ich werde schon auch im Oktober und November meinen B-Schein machen und ein bisschen da in die Trainerschiene reingucken. Ich habe die Geschichte beim ZDF, wo ich Fußball und Medien verbinden kann. Ich habe ein abgeschlossenes Studium als Sportmanager. Also mich interessiert es eigentlich mehr ein bisschen übergeordnet zu arbeiten und langfristig zu arbeiten und nicht so in dem Tagesgeschäft Trainer zu sein. Aber ich glaube, wenn man später in dem Bereich arbeiten will, in welcher Form auch immer und wo auch immer, ist es auch gut, wenn man die Arbeit eines Trainers gut kennt, auch die Theorie, die dazu gehört. Und deswegen will ich da auf jeden Fall auch die Trainerscheine machen, um dann auch mit dem Trainer auf Augenhöhe sprechen zu können und ihm als möglicher ja, Sportdirektor, sportlicher Leiter oder im Vorstand oder wo auch immer, dann auch ein ebenbürtiger Gesprächspartner zu sein.
Vielleicht dann auch irgendwann beim SV Waldhof. Weiß man nicht, ne? Dennis fragt, Frage richtet sich an Klaus Geschwil. Thema Auswärtsspiele, Sport-1-Spiele, montagsabends, dienstagsabends, du schaust schon so verquer. Da gab es in der vergangenen Saison eine Abmachung mit den Ultras, dass keinen TV-Übertragungen zugestimmt werden sollte, wenn die Spiele mehr als 150 Kilometer entfernt sind. Jetzt kam die erste Anfrage von Sport 1 Kassel, ist glaube ich eindeutig mehr als 150 Kilometer entfernt. Trotzdem wurde diesem Spiel zugestimmt. Kannst du uns kurz sagen, wie es dazu kam und wie stehst du zu dieser Vereinbarung?
Also ich bin schon mehrfach gefragt worden, habe es mehrfach gesagt, es lief mehr als unglücklich. Wir stehen nach wie vor zu der Vereinbarung und es hatte aber dann Gründe, dass wir das nicht auf Biegen und Brechen zurückgenommen haben. Und wir bitten das so jetzt stehen zu lassen und zu akzeptieren. Und wie gesagt, die Vereinbarung besteht für uns nach wie vor.
Diese Montagabendspiele, die stehen ja jetzt durchaus auch in der Kritik, auch von anderen Vereinen. Ich glaube, der Geschäftsführer Hessel Kassel hat sich auch ziemlich deutlich geäußert. Wie seht ihr beiden das denn als Trainer und als Spieler?
Ja, dass natürlich diese Anschlusszeiten nicht fanfreundlich sind, darüber wollen wir nicht diskutieren. Und dass sich die Fans auch die Spiele vielleicht vor Ort anschauen wollen, ist auch klar. Brauchen wir auch nicht darüber diskutieren. Ich persönlich bin natürlich froh, wenn jeder Fan im Stadion da ist und uns unterstützt. Und insofern habe ich mir jetzt auch nicht so intensiv darüber Gedanken gemacht, weil ich bin dann so sehr in dem Spiel schon drin, dass ich mir jetzt da im Detail darüber Gedanken gemacht habe.
Hallo? Wie siehst du das Ganze?
Ja, es ist ein schwieriges Thema, keine Frage. Ich glaube, dass wir auch als Mannschaft auch sehr davon profitieren, wenn die Fans uns unterstützen. Wir haben eigentlich in der Saison jetzt mit Kassel war eigentlich das erste wirkliche Auswärtsspiel, weil sonst hatten unsere Fans immer die Stimmhoheit auch bei Auswärtsspielen. Ich glaube, dass das auch ein Punkt ist, warum wir so erfolgreich waren. Ich kenne jetzt die genauen Punkte nicht, die dazu geführt haben, warum es zuschaut. Ich muss gesagt, ich ehrlich gestehen, ich kannte auch die Absprache nicht, die es da gibt und die Hintergründe. Ich kann natürlich auch nur verstehen, dass eine gewisse Fernsehpräsenz für den Verein übergeordnet für mögliche Sponsorensuche natürlich das eine oder andere auch erleichtert. Ja, das ist für die Fans natürlich in dem Augenblick ganz bitter. Aber wenn man natürlich als Waldhof Mannheim auch in der Position ist, auf jeden Cent angewiesen zu sein, dann muss man vielleicht auch für dieses eine Mal an die Fans bitten, da mal Verständnis zu zeigen für so eine Aktion, weil dann übergeordnete Dinge und wahrscheinlich sind es beim Waldhof irgendwo dann auch in zweiter, dritter Ecke finanzielle Geschichten, dann leider mal den Vorrang haben. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass ein Dialog da ist, dass es eine Absprache gibt, dass man trotzdem sagt von Vereinsseite, man steht zu den Absprachen, auch wenn es da jetzt eine besondere Situation gab, die Klaus hat es ja gesagt, dass es unglücklich gelaufen ist. Es gibt manchmal so Situationen, aber das Entscheidende ist, dass wir weiter diesen positiven Weg, den wir gehen, gemeinsam, Fans, Mannschaft, Vorstand, dass wir den weiter vorantreiben und uns auch vielleicht von der einen oder anderen Unstimmigkeit nicht auseinanderdividieren lassen, weiter im Dialog bleiben und weiter diesen erfolgreichen Weg gehen und dann einfach mal gucken, wo er hinführt.
Okay, wir brauchen nach wie vor jeden Cent. Das ist wieder dein Stichwort, Klaus. Du hast das Mikro schon in der Hand. Die Frage von Tom. Spielen inzwischen etliche ehemalige Jugendspieler des SV Waldhof, wie auch der Hanno schon gemacht hat, teilweise international. Also er nennt hier Calhanoglu und Eswein als Beispiele. Hat sich denn der SVW schon intensiv mit dem Thema Einfordern von Ausbildungsentschädigungen auseinandergesetzt? Denn immer wenn jemand international den Verband wechselt, gibt es ja eine entsprechende Entschädigung. Und er schließt gleich noch an, gibt es dafür sowas wie eine Datenbank? Kennt man denn seine Spieler überhaupt, die Richtig. Dafür in Frage kämen?
Ja, also das wird vom Verband aus mitverwaltet. Und wir haben alle Ansprüche quasi angemeldet, wurden da auch entsprechend vergütet, wenn was angefallen ist. Und wir haben sowohl als SV Waldhof als auch der Verband hat diese Dinge genau unter Kontrolle. Und wenn so ein Transfer über die Bühne geht, internationaler Transfer, dann wird es runtergebrochen auf die entsprechenden Ausbildungsvereine und dann wird es automatisch entrichtet. Ja.
Okay, also ihr müsst da gar nichts machen. Habt ihr es trotzdem im Blick?
Wir haben es trotzdem im Blick, ja.
Okay. Wenn denn so eine Ausbildungsentschädigung fällig werden würde, wem stünde die denn zu? Wenn wir denn auch ausgegliedert haben, würde es dann an die GmbH fallen, an den e.V. oder gar an Anpfiff ins Leben vielleicht?
Also nach meinem Verständnis müsste es, weil die Ausbildung im e.V. geleistet wird, mit der Jugendarbeit an den e.V. fallen, aber ich bin da nicht letztendlich wirklich rechtssicher. Das müsste man nochmal prüfen, wenn so ein Fall eintritt.
Waldhofland hat noch eine interessante Frage. Wäre denn eine Lizenzierung im Falle eines Aufstiegs gesichert?
Ja.
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 So, dann habe ich nochmal, achso, da war gerade eine Frage noch von dir. Ja, an den Hanno eine Frage, weil wir hier jetzt auch unsere Fans stehen haben. Wie hat denn die Mannschaft die Fans hier wahrgenommen, aufgenommen? Was für einen Eindruck hast du dein Team, die Mannschaft, von dem Fan? Hast du das so erwartet, wie die Fans euch begegnet sind, und was für einen Wunsch hast du, falls es einen gibt, dazu?
Na gut, erwartet habe ich nicht so viele Leute. Ich habe mich natürlich auch ein bisschen damit auseinandergesetzt, wie war die Situation letztes Jahr, wie war sie sportlich, wie war es umfeldlich. Ich glaube, wir hatten, korrigiere mich, 2.900 im Schnitt letztes Jahr oder knapp 3.000. Ja, oder knapp über 3.000. Also, ja, damit habe ich gerechnet im Schnitt, und als wir dann im ersten Spiel schon über 4.000 hatten und sich das sukzessive gesteigert hat bis heute dann mit der Krönung, was hatten wir, 11,5 oder wie viel? Ja, also das ist natürlich, ja, da muss man sagen, die Entwicklung geht da Hand in Hand, was die Fans betrifft, mit dem, was die Mannschaft leistet. Und das ist das, was ich eben schon gesagt habe. Ich glaube, dass die Mannschaft das auch spürt. Ja, auch heute, wir haben 0-2 verloren, aber die Mannschaft ist trotzdem mit Applaus verabschiedet worden. Die Fans haben ihr habt ein ganz feines Gespür dafür, dass wir trotzdem alles versucht haben, dass es heute eher eine unglückliche Niederlage war, ja, dass wir vielleicht heute sogar besser gespielt haben als am Montag in Kassel, aber dass es halt auch mal Spiele gibt, die in eine andere Richtung laufen. Und das merken wir auch, dass die Fans dieses Gespür entwickelt haben und dass es ein sehr gutes Miteinander ist. Und mein Wunsch wäre einfach nur, dass sich das weiter so entwickelt. Wir müssen jetzt nicht davon spinnen, dass wir hier 2025 irgendwann haben. Aber es wäre schön, wenn auch jetzt in den, ja, Klaus hat gesagt, den eher nicht so attraktiveren Gegnern trotzdem wieder die Leute kommen. Und zwar kommen, weil sie uns Fußball spielen sehen wollen, weil sie die Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir nach vorne spielen, wie wir versuchen, die Punkte einzufahren, wertschätzen. Und den Eindruck habe ich. Und da würde ich mir nur wünschen, dass das weiter so läuft.
Klaus, eine Frage an dich. Wenn du dir schon Wünsche aussuchen könntest, was würde dir denn gefallen, wenn sich hier noch was verändern würde? Welche Richtung würde es gehen? Wenn du dir die Entwicklung, wir reden ja gerade über Entwicklung, was wäre denn von deiner Seite aus noch eine Entwicklung, die du dir gerne wünschen würdest?
Wenn wir finanziell die Stabilität hätten, dass wir die Ausgründung als Eigenausgründung machen könnten, um als Verein auch wirklich weiter alles in der Hand zu behalten, selbst. Selbstverständlich mit dem Blick aufs Sportliche. Ich kann nicht nur immer auf meine Finanzen schielen. Ich wünsche uns unwahrscheinlich, dass wir endlich die Rückkehr schaffen in den bezahlten Fußball. Das wären die Dinge, die ich dann speziell fördern wollte.
Ich glaube, da gehören wir auch definitiv hin, wenn man sich so anschaut, in welcher Liga wir spielen, mit welchem Background wir spielen. Dritte Liga ist auf alle Fälle die Liga, in der wir sein sollten. Du hast gerade gesagt, du würdest dir wünschen, dass wir die Ausgliederung aus eigenen finanziellen Mitteln schaffen. Das bedeutet, dass wir keinen externen Investor haben, sondern dass von Vereinsseite, oder wie muss man sich das vorstellen, die 1 Million aufgebracht wird?
Wie gesagt, das wäre so meine Wunschvorstellung oder Idealvorstellung. Wenn es nicht so wird, dann braucht man halt Unterstützung.
Und du arbeitest auch schon so dran, dass es so wird?
Sagen wir mal so, wir tun alles dran, um eine möglichst positive Lösung für diese Ausgliederung herbeizuführen.
Jetzt hat sich in den letzten Monaten noch einiges getan. Die meisten, die hier sind, die hat man auch schon seit 10 Jahren gesehen, viele andere nicht. Wir hatten hier zwar wenig Zuschauer, aber eine sehr angenehme Atmosphäre, eine außergewöhnliche Atmosphäre, finde ich auch. Die Fans sind berücksichtigt worden, beziehungsweise haben sehr viel für den Verein getan. So ein bisschen habe ich die Befürchtung, dass es gerade ein bisschen in die andere Richtung läuft. Das heißt, dass man die Fans jetzt gar nicht mehr so im Boot haben will, abgesehen von guter Stimmung. Ist es so, dass wir befürchten müssen, dass wir die Identität, die der Waldhof eben hatte, dass wir die verlieren und zum 0815 Kommerzclub verkommen? Oder wird es uns gelingen, dass wir so einen Spagat machen, so dass wir zum einen den Erfolg, den wirtschaftlichen Erfolg haben und gleichzeitig auch noch so diese Fanbelange berücksichtigen können?
Also die ganze Philosophie, zumindest vom Präsidium, war immer...
Ich kann kurz sagen, der Robert hat gerade eine Taube gerettet da hinten.
Unsere Philosophie war immer, den Kontakt sehr eng zu suchen zu Pro Waldhof und auch zu einzelnen Fangruppen. Und an der hat sich nichts geändert. Also wenn der Eindruck entsteht, dass hier Leute nicht mehr mit im Boot sind, ist es zumindest aus meiner Wahrnehmung raus nicht so. Ist, dass sich Veränderungen momentan abspielen, ist klar. Dass sich dann vielleicht irgendwelche Wahrnehmungen oder Gewichtungen verschieben, auch klar. Aber uns liegt nach wie vor sehr viel dran, dass die Authentizität vom Waldhof gewahrt bleibt und man diese Authentizität auch benutzt, um ein positives Image zu schaffen. Denn letztendlich, was uns in der Öffentlichkeit nachhängt, sind Wahrnehmungen, die waren vielleicht vor 20 Jahren mal aktuell. Ja? Wir müssen es nur jetzt schaffen, unser tatsächliches Bild nach draußen zu tragen. Und von daher denke ich, dass die Sorge nicht begründet ist.
Wir verfolgen das aufmerksam und werden uns dann auch gegebenenfalls dazu äußern. Jetzt meine Frage, wie lange geht es denn eigentlich noch?
Ja, so 5 bis 10 Minuten hätten wir jetzt, glaube ich, noch. Dann machen wir auch Schluss. Den Kenan hole ich, der friert nämlich auch, glaube ich, hier. Re88 möchte von dir wissen, wie sieht es denn bei Nico Segert aus? Wann könnte der uns denn vielleicht wieder zur Verfügung stehen? Oder wird er uns überhaupt jemals wieder zur Verfügung stehen? Wie siehst du die Personalie?
Er hat eine Schambeinentzündung. Und die kann morgen vorbei sein, die kann aber noch 2 Jahre, 6 Monate, 8 Monate, also das ist halt so eine chronische Verletzung.
Du rechnest also nicht, dass er irgendwann wieder in absehbarer Zeit fit wird?
Nein, momentan nicht.
Okay. Und dann möchte der Experte 1907 von dir wissen, erstmal sagt er irgendwie, dass wir einen extrem starken Rückhalt hinten im Tor mit Markus Scholz diese Saison haben. Er hält ihn, glaube ich, für den besten Torhüter, den wir in den letzten Jahren überhaupt hatten hier auf dem SV Waldhof. Und möchte von dir wissen, woran das liegt. Irgendwie, er war ja, wie du gesagt hast, er war dritter Torwart bei Dresden. Liegt es unter anderem auch an der Arbeit der Torwarttrainer oder ist es einfach Talent und du hast es erkannt?
Ich meine, er war letztes Jahr Dynamo Dresden dritter Torwart. Er hatte davor schon in der zweiten Liga seine Einsätze gehabt bei Dynamo Dresden. Das darf man nicht vergessen. Also er hat da schon eine gewisse Vita auch vorzuweisen. Nur das letzte Jahr ist für ihn halt nicht gut gelaufen. Und ich denke von allem etwas, er bringt eine Qualität mit. Aber ich denke, die drei Torhüter arbeiten auch unter Rolf Moosmann richtig gut und professionell, so dass wir eben halt auch das Maximale von Markus rausholen können.
Der Brolli hat wieder die Position als Zweiter irgendwie übernommen, als zweiter Torhüter. Wie siehst du das? Irgendwie hat er das verkraftet? Irgendwie? Ich glaube, wer den Brolli kennt, der weiß, dass er unbedingt spielen will, bestimmt.
Ja, ich will auch viel im Leben, aber die FIFA hat bestimmt, ich kann nur einen Torwart spielen lassen. Insofern muss ich mich auf einen festlegen.
Okay. Wie sieht es denn aus? Hast du schon irgendjemanden im Auge, mit dem du gerne zumindest zum Winter den Vertrag verlängern würdest, vielleicht noch vorher, außer dem Hanno jetzt?
Ja, mit allen, wo Verträge auslaufen, mehr oder weniger.
Okay. Genau, und da würde mich interessieren, wir haben in den letzten Jahren immer im Winter nochmal nachgekauft, sag ich mal, oder nochmal Spieler dazugeholt. Wie wäre es dieses Jahr angenommen, er wäre 2, 3 Punkte hinter einem Relegationsplatz, beziehungsweise wäre es vielleicht sogar auf einem Relegationsplatz. Bestünde da Bedarf von deiner Seite aus, nochmal nachzulegen, oder verzichtet man eher drauf? Ich glaube, die letzten Jahre waren die Wintertransfers nicht so die erfolgreichsten, oder?
Stimmt. War nicht so doll. Aber auch der finanziellen Situation geschuldet. Da waren wir eben mal halt froh, geringfügige Spieler zu haben, um etwas in der Breite zu schaffen. Aber wenn ich mir den letzten Wintertransfers mir anschaue, dann überlege ich mir doppelt, ob wir noch im Winter was machen.
Okay. Ich glaube, außer der Dasch hat noch eine dringende Frage, können wir das Ganze so langsam beenden hier. Ja. Okay, weil, ich glaube gerade der Hanno...
Da gibt es kein Telefon heute von außen.
Nee. Da war noch ein Anruf.
Keine Live-Schaltung.
Nein, haben wir leider nicht. Junge. Aber du darfst gerne wieder in die Sendung kommen, dann da dürfen wir wieder irgendwie Anrufe entgegennehmen.
Gerne.
Ich wollte noch
zwei Sätze sagen, nämlich mich bedanken. Zum einen für die tolle Bühne, auf der wir heute hier sitzen. Die kommt vom Kulturverein Waldhof. Da hat uns der Stefan Höss dabei unterstützt, irgendwie, dass wir die hier aufbauen können. Der Sound kommt vom Holger. Ich weiß gar nicht, wie der mit Nachnamen heißt, ist aber auch egal. Auch danke hierfür. Dem Martin-Fan-Projekt hier, der hier sitzt. Vielen Dank für den Transport der Bühne. Irgendwie war wieder sehr nett. Und ansonsten mag ich mich bei unseren drei Gästen heute bedanken in unserer Jubiläumssendung. Irgendwie nämlich dem Hanno Balic, dem Klaus Rüger-Reschwil und dem Kindern Kotschak. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Dankeschön.
Gerne, wir haben zu danken. Kein Problem.
Genau, und am Mikro waren der Martin-Fan-Projekt, der Carlo, der Dash
und der Ivo.
Bis dann. Ciao.
This is Radio
SV Waldheim-Mannhof. Ne, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof-Mannheim.
Blau und schwarz.